Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Wir hatten letztes Mal das Thema die Schöpfung und haben uns ganz speziell mit 1. Mose 1 beschäftigt, auch schon etwas mit Kapitel 2, aber nur noch so schnell, im Schnellgang am Schluss. Und darum war es mir ein Anliegen, dass wir heute quasi als Fortsetzung vom letzten Mal uns ausführlicher mit dem Kapitel 2 beschäftigen. In Kapitel 1 wird uns gewissermaßen die Übersicht über die Schöpfung gegeben, über das 6-Tage-Werk, das mit dem 7. Tag, dem Ruhetag, gekrönt wurde. Kapitel 2, haben wir letztes Mal gesehen, ist nicht, wie die liberalen Theologen behaupten, ein anderer Schöpfungsbericht, sondern es ist eine andere Perspektive, und zwar während Kapitel 1 uns so eine Übersicht gibt über die ganze Schöpfung, so geht Kapitel 2 ganz speziell auf die Krone der Schöpfung ein, der Mensch und Gott im Verhältnis zu Menschen. Das ist auch die Erklärung, wie wir letztes Mal gesehen haben, warum der Gottesname wechselt. In Kapitel 1 haben wir immer Gott, Gott, Elohim, Elohim. Elohim, haben wir gesehen, ist der Name für Gott, den Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Aber im 2. Kapitel werden wir ständig den Ausdruck finden, der Herr Gott, Yahweh Elohim. Yahweh ist der Name Gottes, wenn Gott in Bundesbeziehung zum Menschen eintritt. Auf dem Skript in der Fußnote 6 habe ich diese Dinge nochmals erläutert. Yahweh ist also Gott in Bundesbeziehung zu den Menschen. Und so hat sich Gott Israel in der Zeit des Auszugs aus Ägypten, 2. Mose 6, 2 bis 3, 6 bis 7, ganz speziell mit diesem Namen Yahweh geoffenbart, weil Gott schließlich mit Israel einen Bund geschlossen hat am Sinai. Und der Name des Bundesgottes, der so in Beziehung zum Menschen steht, ist eben Yahweh. Und darum, weil in Kapitel 2 beschrieben wird, wie Gott den Bund geschlossen hatte mit Adam. Wir kommen noch darauf ausführlicher. Den adamitischen Bund geschlossen hat, deshalb wird Gott hier genannt Yahweh. Aber weil Kapitel 2 eben ein Kapitel ist, das über die Schöpfung spricht, über Gott den Schöpfer, darum ist hinzugefügt Elohim, also kombiniert Yahweh, Elohim. Gott in Beziehung zum Menschen und dieser Gott ist aber der Schöpfer Gott. Ich habe auf dem Skript das ganze Kapitel 2 in meiner Übersetzung wiedergegeben. Sie ist sehr wörtlich. Ganz bewusst, um gewisse Nuancen dann auch deutlicher hervorkommen zu lassen, heute bei unserem Bibelstudium. Kapitel 2 beginnt mit dem 7. Schöpfungstag. Also hier ist wieder mal die Kapiteleinteilung nicht so geglückt. Die Kapiteleinteilung ist ja ein viel späteres Werk von Menschen, hat also mit der Inspiration der Bibel gar nichts zu tun. Es ist ein Hilfsmittel, um sich in der Bibel orientieren zu können. Zur Zeit Jesu, vor 2000 Jahren, gab es diese Kapiteleinteilung noch nicht. Und wie hat man sich denn dann so orientieren können? Nun, zum Beispiel in den Evangelien, der Herr Jesus spricht mit den Sadduzäern, die nicht an Auferstehung glaubten. Und da wollte er eine Stelle anführen aus 2. Mose 3. Aber da hat er nicht gesagt, in 2. Mose 3, sondern hat er gesagt, habt ihr nicht gelesen, im Dornbusch. Und dann zitiert er dort, wie der Herr Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und so weiter. Also einfach ein Stichwort aus dem Kontext im Dornbusch. Aber es ist schon so, diese Kapiteleinteilung und auch die Verseinteilung ist sehr hilfreich, aber eben nicht immer so geglückt. Es wäre besser, man hätte eben die Verse 1 bis 4 in Kapitel 2 noch zum vorangehenden Kapitel genommen. Dann ist das 7-Tage-Werk oder die 7-Tag-Schöpfung ist so abgeschlossen mit dem Ruhetag. Und ab Vers 5 beginnt dann eben diese Beschreibung, wo der Fokus zusammengezogen wird auf den Menschen, die Krone der Schöpfung. Aber eben, den 7. Tag haben wir auch nur ganz kurz behandelt letztes Mal. Kapitel 2, Vers 1. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Sternenheer. Und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von allem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott erschaffen hatte, indem er es machte. Dies also ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie erschaffen wurden, zur Zeit, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. Hier wird erklärt, was eben in diesen 6 Tagen geschehen ist. Gott hat das Weltall, den Himmel und unseren Planeten erschaffen, mitsamt dem gesamten Sternenheer. In der Fußnote 1 bei Heer habe ich erklärt, hebräisch steht hier Zava. Zava bedeutet Armee oder Heer. Die Sterne werden also als eine Armee hier beschrieben. Nun, heute wissen wir ja etwas mehr über den Aufbau des Universums als früher. Und dieses Mehrwissen, gerade auch durch die Entdeckung mit dem Hubble-Teleskop, das wirklich Bilder schießen konnte vom Rand des sichtbaren Universums, das heißt von der Erde aus gesehen, in alle Richtungen eine Sichtweite von 13 Milliarden Lichtjahren. Das ist keine Zeitangabe, sondern eine Distanzangabe. Also die entferntesten Galaxien, die man jetzt fotografieren konnte, da würde das Licht brauchen von der Erde bis an den Rand des Weltalls 13 Milliarden Jahre. Ja? Und darum die Lichtjahre meinen diese Distanz, die das Licht, das 300.000 Kilometer pro Sekunde zurücklegt, etwa 7-mal um die Erde in einer Sekunde, brauchen würde. Aber das ist erst der Rand des sichtbaren Universums. Das heißt nicht, dass es dort fertig ist. Ich mag mich noch erinnern, als ich als Teenager auf dem Gymnasium war, in dieser Zeit hat man gesprochen von einem Weltall mit einem Radius von 5 Milliarden Lichtjahre. Und heute spricht man von einem Radius von 13 Milliarden Lichtjahren. Also man hat schon einige Fortschritte gemacht, würde ich sagen. Aber es ist so, die entferntesten Galaxien, die leuchten auf der Erde noch so schwach sichtbar, wie wenn man eine glühende Zigarette auf dem Mond von hier aus fotografieren wollte. Aber es ist doch sensationell, was man da noch wahrnehmen kann. Aber ein solcher kleiner Lichtpunkt, so schwach, umfasst 200 Milliarden Sonnen. Oder beziehungsweise Sterne. Sterne sind ja Sonnen. Also gewaltig. Nun, heute rechnet man mit 100 Milliarden Galaxien. Das sind solche Spiralen. Ein großer Teil sind Spiralen, dann gibt es auch Kugelsternhaufen und so weiter. Man rechnet also mit 100 Milliarden solchen Sternansammlungen, die je aus etwa 200 Milliarden Sternen bestehen. 100 bis 200 Milliarden. Und so rechnet man hoch, muss es im sichtbaren Universum etwa 10 hoch 25 Sterne geben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eine 1 mit 25 Nullen. Das übersteigt jeglichen menschlichen Begriff, aber man kann es vielleicht so erklären. Einer der schnellsten Computer heute, der schafft es in einer Sekunde 10 Milliarden Rechenoperationen durchzuführen. Also da könnt ihr auch in einer Sekunde von 1 bis 10 Milliarden zählen. Wenn der nun die Zahl der sichtbaren Sterne, 10 hoch 25 Sterne, zählen müsste, würde er 30 Millionen Jahre brauchen. Und so lange lebt ja kein PC. Aber das zeigt uns etwas von diesem Unerfasslichen. Und nun, was man gesehen hat, praktisch alle sichtbaren Sterne, die wir am Nachthimmel sehen können, mit Ausnahme von einem kleinen Lichtfleckchen, dem Andromeda-Nebel, gehören alle diese Sterne zu unserer Milchstraße, zu unserer Galaxie. Das ist also eine Spirale mit 200 Milliarden Sonnen und das Ganze dreht sich so im Kreis herum. Das heißt, wenn unser Sonnensystem irgendwo für sich wäre im Weltall und nicht zu einer Milchstraße gehören würde, zu einer Galaxie, dann wäre unser Nachthimmel schlicht und einfach pechschwarz. Wir würden gar nichts sehen von Auge. Aber weil wir zu dieser Galaxie gehören, sehen wir nachts im besten Fall 3000 Sterne etwa. Ja, und das ist also schon erstaunlich, die Erde umkreist die Sonne, das ist unser Sonnensystem, das Ganze gehört zu dieser Milchstraße mit 200 Milliarden Sonnen. Übrigens ein Durchmesser von 100.000 Lichtjahren, von einem Rand zum anderen. Aber dann eben dieses kleine Fleckchen, das man noch sehen kann von Auge, der Andromeda-Nebel, das ist auch eine Galaxie mit etwa 200 Milliarden Sonnen. Das ist also eine der Nachbargalaxien, 2,7 Millionen Lichtjahre entfernt. Aber wenn man nun den größeren Bereich des Himmels abgesucht hat, so im Umfeld von 100 Millionen Lichtjahren, hat man gesehen, da gibt es eine ganze Anhäufung von verschiedenen Galaxien. Und das nennt man nun den lokalen Haufen. Also wir gehören zum lokalen Haufen. Und man hat das Weltall eben in einem viel größeren Radius abgesucht. Und dann hat man festgestellt, im Umkreis von einer Milliarde Lichtjahren, ja, unser Haufen gehört zu einer ganzen Ansammlung von Haufen. Und das nennt man den Virgo-Supergalaxienhaufen. Ist einfach noch wichtig, damit man weiß, wo wir zu Hause sind, ja? Wenn man sich mal verliert im Weltall. Und man ist noch weiter gegangen und schließlich eben bis 13 Milliarden Lichtjahre. Und da hat man gesehen, das ganze Weltall ist voller solcher Supergalaxienhaufen. Und zwar sehr schematisch angeordnet. Es gibt ständig Blasen, leere Blasen, die sind eigentlich ein Vakuum. Und an den Rändern dieser Blasen sind diese Supergalaxienhaufen angeordnet. Also das ganze Weltall, muss man sich vorstellen, voller Blasen. Und an den Rändern der Blasen sind diese Supergalaxienhaufen angeordnet. Und so im Zentrum ist eben unser Virgo-Supergalaxienhaufen, zu dem wir gehören. Und da drin der lokale Haufen. Und im lokalen Haufen gehören wir zu unserer Milchstraße. Und in der Milchstraße eben zum Sonnensystem. Das Ganze ist also effektiv aufgebaut wie eine Armee. Ja, eine Armee ist aus kleinen Einheiten, die unter einem Führer stehen. Und diese kleinen Einheiten gehören dann wieder zu größeren Einheiten. So ist die ganze Armee aufgebaut bis immer zu größeren Verbänden. Und genau so ist das ganze Weltall aufgebaut. Und darum ist es eben sehr eindrücklich, dass die Bibel im Zusammenhang mit den Sternen nicht von einem chaotischen Haufen spricht, sondern von einem Heer, von einer Armee. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Sternenheer. Also der Himmel meint den Raum, den Weltraum, die Erde, unser Planet und das Sternenheer, das sind eben diese geordneten Haufen im Weltall, diese Armee. Dann lesen wir Vers 2. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Gott hat also geschaffen und es kam der Moment, wo er aufhörte zu schaffen. Das ist sehr wichtig. Wir können uns also die Welt nicht so vorstellen, dass im Moment ständig, sagen wir, neue Energie entsteht oder neue Materie. Und das ist genau das, was die moderne Physik beobachtet hat. Denn einer der wichtigsten Sätze ist der erste thermodynamische Hauptsatz. Der sagt, die Summe der Energie bleibt immer gleich. Das klingt so unspektakulär, aber es ist sehr spektakulär. Das will nämlich sagen, es gibt keine neue Energie. Nur das, was da vorhanden ist in diesem Weltraum, den wir eben im Prinzip als ein geschlossenes System sehen müssen, und es entsteht keine neue Materie, keine neue Energie. Also irgendwann muss es einen Anfang gegeben haben. Das ist die Folge. Denn woher kommt das? Weil der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt, aber die Menge der Energie, die für eine nützliche Arbeit zur Verfügung steht, die nimmt ständig ab. Nicht wahr? Unsere Sonne kann man vergleichen mit einer Kerze. Eine Kerze brennt und einmal ist sie dann ausgebrannt. Und so ist es auch mit unserer Sonne. Sie brennt wie wild, ja. Und der Tag kommt, rein theoretisch, wo die Sonne einmal ausgebrannt wäre. Und das gilt für alle Sterne. Das heißt, das Endziel des Weltalls wäre, wenn es einfach so weitergehen würde, dass der Zeitpunkt käme, wo alles in einer Starre enden würde. Ja, aber wir hatten das ganze Weltall aufgezogen. Also der zweite thermodynamische Hauptsatz verlangt, es muss einen Anfang gegeben haben. Das Weltall kann nicht einfach ewig sein. Ja, und die Bibel sagt, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Gott hat alles erschaffen, die Materie, die Energie, eben die Galaxien, die Galaxienhaufen, die Supergalaxienhaufen. Aber dann war das fertig. Gott ist nicht weiter am Schaffen, am Erschaffen. Es ist eine abgeschlossene Schöpfung. Ja, und dann lesen wir hier, Gott vollendete am siebten Tag sein Werk. Ich habe hier in Fußnote 2 erklärt, auf Hebräisch steht hier Malacha für Werk. Und Malacha kommt von einer Wurzel, Laach, und das heißt verkünden. Das heißt, Werk, Arbeit, hat den Klang im Hebräischen drin, dass hier etwas verkündet wird. Und es ist ja tatsächlich so, die Arbeit, der wir nachgehen, diese Arbeit sagt ja irgendwie etwas über uns aus. Und darum, wenn Leute sich kennenlernen, kommt schnell mal die Arbeit, was machst du so? Ja? Weil, wenn man weiß, was jemand macht, was ihn interessiert, was ihn eben Tag ein, Tag aus beschäftigt, dann erfährt man etwas über sein Wesen. Also unsere Arbeit verkündet etwas. Sagt etwas über uns aus. Und so ist es mit Gottes Werk. Gottes Malacha ist eine Botschaft. Und tatsächlich schreibt ja David in Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Und er erklärt, es ist eine Botschaft ohne Rede, man hört keinen Schall und trotzdem kann man diese Botschaft auf der ganzen Welt verstehen. Und der Apostel Paulus sagt in Römer 1, Vers 20, es tut mir leid, das ist einiges an Wiederholung von gestern, für diejenigen, die in Erlinsbach waren bei dem Vortrag Spuren Gottes im Weltall, die haben schon einiges davon gehört, aber wir gehen dann nachher weiter und hören ganz neue Dinge. Römer 1, ab Vers 18 spricht der Apostel Paulus über die Heidenwelt, über die Völker, die Gottes Wort nicht haben. Und er sagt, die kennen aber trotzdem die Existenz des Schöpfers. Und da steht in Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Wie hat Gott seine Existenz geoffenbart? Vers 20. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also Apostel Paulus sagt, dass man mit dem Verstand wahrnehmen kann in der Schöpfung, dass es einen Schöpfer gibt. All diese Ordnung, die braucht ja einen Ordner. In der modernen Astronomie hat man keine Erklärung, wie diese Galaxien, diese Spiralen entstanden sind. Niemand kann das erklären. Man weiß es nicht. Man glaubt, es sei durch einen Urknall, sei alles entstanden. Zuerst gab es nichts und dann plötzlich sei aus dem Nichts heraus Energie und Materie entstanden, die explodiert sei. Und in der Folge aus dieser Explosion seien dann die Galaxien entstanden. Aber niemand kann uns erklären, wie das gegangen sein soll. Dass plötzlich aus der Explosion heraus dann diese schönen, wohlgeformten Galaxien entstehen. Und niemand kann uns erklären, warum sind die so schön in Haufen angeordnet und in Superhaufen. Und warum sind diese Superhaufen so schön an Vakuumblasen angeordnet? Kann es niemand erklären. Ja, aber das spricht alles von Ordnung und von Plan. Und darum sagt die Bibel, mit dem Verstand kann man durch die Schöpfung erkennen, dass Gott existiert. Er ist zwar unsichtbar, und seine Kraft ist ewig, und seine Göttlichkeit ist unfasslich für uns, aber durch die Erschaffung der Welt kann man in Gottes Werk, das eben von diesem Schöpfer spricht, kann man das wahrnehmen. Und der Apostel Paulus sagt, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also nie wird sich ein Mensch einmal vor dem Thron, vor dem Richterthron Gottes entschuldigen können und sagen, ich hatte keine Bibel. Sonst hätte ich schon geglaubt. Damit sie ohne Entschuldigung seien. Hiob sagt, im Buch Hiob wird gesagt, Kapitel 9, auf 1000 wirst du ihm nicht eines antworten können. Das ist eindrücklich. Also keine Entschuldigung, das reicht schon, auch wenn man das Evangelium nie gehört hat. Das Zeugnis der Schöpfung reicht. Und Römer 2 macht übrigens deutlich, das Zeugnis unseres Gewissens reicht auch, um jeden Menschen auf der Welt, ob er die Bibel hat oder nicht, zu sagen, ich bin ein Sünder. Ich bin schuldig geworden. Und so macht Römer 1 und 2 klar, wenn der Mensch mit seinem schlechten Gewissen umkehrt zum Schöpfergott, ihm seine Schuld bekennt, erhält er Vergebung. Auch wenn er das Evangelium noch nie gehört hat. Wir haben ja nichts dafür, wenn man das Evangelium noch nie gehört hat. Ja? Aber auch so ist man ohne Entschuldigung, weil diese Botschaft der Schöpfung, wir sind ja ausgegangen von diesem Wort Malacha, so klar und so deutlich ist. Übrigens, noch mal etwas zu sagen zu diesen Galaxien. Praktisch alle Galaxien, die man sieht, diese 100 Milliarden von der Erde aus, die bewegen sich von uns weg. Und die am Rand des sichtbaren Weltalls, die sind sogar die schnellsten. Also je weiter weg, desto schneller gehen sie von uns weg. Und die am Rand haben fast Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, das Weltall dehnt sich aus. Und darum hat man sich überlegt, ja, das muss ja irgendwo einen Anfang gehabt haben. Und darum hat man sich gesagt, am Anfang war alles schön beieinander und da hat es einen Knall gegeben, darum geht alles auseinander. Nur, da kann man uns aber nicht erklären, warum hat es nicht ein schwarzes Loch gegeben. Denn wenn viel Materie im Weltall nahe beieinander ist, dann gibt es eine solche Anziehungskraft zum Zentrum hin, dass alles in sich selber zusammenfällt und dann immer noch mehr und noch mehr. Und am Schluss ist es ein schwarzes Loch. Hat eine solche Anziehungskraft, wenn irgendwo ein Lichtstrahl da in die Nähe kommt, wird er gerade verschluckt vom schwarzen Loch. Also es hätte ja gar nie knallen dürfen. Alles hätte verschluckt werden müssen. Und wenn man diese schlauen Leute wie Stephen Hawking fragen würde, ja, aber wieso hat's geknallt? Das hätte ja eigentlich nicht explodieren, sondern implodieren, nach innen gehen müssen. Dann sagt er, ja, damals gab's die Naturgesetze noch nicht. Aber da bin ich ein bisschen beleidigt, weil diese evolutionistischen Wissenschaftler, die haben uns immer ausgelacht, weil wir glauben, dass die irgendwie eine übernatürliche Macht gewirkt hat. Die sagen, nein, wir erklären alles nur aus den Naturgesetzen, so wie wir sie heute feststellen können. Wir holen da nicht irgendwo noch Hilfe da von außen. Wir wollen alles erklären, so wie man das messen und feststellen kann heute. Und sagen, ja, das stimmt ja nicht, das macht ja gar nicht. Ihr sagt am Anfang, gab es kein Naturgesetz, sonst funktioniert euer System nicht. Und es funktioniert auch so nicht. Ja, eben, es hätte gar nie knallen dürfen. Und sie können uns auch nicht erklären, eben warum hat es dann diese Ordnung gegeben. Und übrigens, die Galaxien, die drehen sich, ja. Und innerhalb von 100 bis 500 Millionen Jahren müssten die aufgerollt sein. Weil man weiß ganz genau die Geschwindigkeiten der Sonnen gegen das Zentrum hin und die am Rand. Und die Geschwindigkeitsverhältnisse sind so, dass alles aufrollen würde. Aber sie sind schön, schön rund. Im ganzen Weltall. Das ist ein Zeugnis, dass die Schöpfung jung ist. Und man muss sich 100 bis 500 Millionen Jahre ist ja viel. Aber im Vergleich zu den angeblichen 13,7 Milliarden Jahre, die das hier vergangen seien seit dem Urknall, ist das natürlich sehr, sehr wenig. Das reicht ja nicht mal für die Evolution des Lebens auf der Erde. 100 Millionen Jahre. Dumm, ja? Aber das wissen diese gescheiten Leute auch. Und was haben sie gesagt? Die haben jetzt in den vergangenen Jahren etwas Neues erfunden. Schwarze Materie und schwarze Energie. Die sagen, das, was wir sehen, das ist nur 4% vom Weltall. Aber all diese Vakuumblasen, die wir nicht erklären können, weil eigentlich sollte ja von einer Explosion her alles gleichförmig verteilt sein, die sind ausgefüllt mit schwarzer Materie und schwarzer Energie. Ja, was ist schwarze Materie? Hat man das schon mal messen können? Nein. Noch nie gesehen? Nein, es ist schwarze Materie, kann man nicht sehen. Ja, und wie sind das Atome, wie unsere Atome? Nein, es ist eine andere Art von Materie. Wir wissen nicht, was es ist. Aber es muss es haben. Weil es muss sich geknallt haben, dann muss es auch gleichförmig verteilt sein. Also dann muss das geben. Ja, und dann sagt man auch, es muss es ja geben, weil sonst müssten die Spiralen längst aufgelöst sein. Aber diese schwarze Materie wirkt als Klebstoff, dass die schön zusammenbleiben. Ja, da kann man nur noch sagen, mit 1. Korinther 1, Gott hat die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Das klingt also mehr nach schwarzer Magie als nach Physik. Aber noch etwas möchte ich sagen. Dazu schlagen wir auf Jesaja 45, Vers 12. Da sagt Gott, ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Das ist eine Anspielung, eben zurück auf 1. Mose 1 und 2. Meine Hände haben den Himmel ausgespannt und all ihr Heer habe ich bestellt. Also Gott hat diese Armee der Sterne positioniert, aber er sagt, er hat den Himmel ausgespannt. Und es gibt eine ganze Reihe von Stellen, zum Beispiel Hiob 9, Sacharja 12, Vers 1, Psalm 104, wo darüber gesprochen wird, dass Gott den Himmel ausbreitet. Und zwar beides in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und das ist genau das, was wir beobachten. Das Weltall dehnt sich aus. Aber es ist nicht ein Knall, der das gemacht hat, sondern der Schöpfer breitet es aus. Und jetzt ein interessanter Gedanke. Albert Einstein, der große jüdische Physiker im 20. Jahrhundert, hat ja die Relativitätstheorie entwickelt. Und hat er gezeigt, dass Zeit relativ ist. Zeit hängt ab von der Geschwindigkeit. Also wenn wir uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würden, dann würde die Zeit ganz anders verlaufen, als so, wie sie auf der Erde verläuft. Aber das können wir ja nicht, Lichtgeschwindigkeit annehmen. Und sie hängt auch ab von der Anziehungskraft, von der Gravitation. Zum Beispiel mit Atomuhren kann man feststellen, dass bei Hochhäusern oben die Zeit ganz, ganz wenig, für uns Menschen ist das ohne Bedeutung, aber ganz wenig anders verläuft im Tempo als unten auf der Straße. Sie ist relativ. Und nun hat ein Physiker, ein Gläubiger, Humphrey, eine ganz neue Kosmostheorie aufgestellt, und ausgehend von der Bibel und diesen Aussagen, dass Gott das Weltall ausdehnt. Und da kommt er zu dem interessanten Schluss, dass hätte man, als Gott eben in 1. Mose 1, Vers 1 Himmel und Erde geschaffen hat und ausgebreitet hat, hätte man am Rand des Weltalls eine Uhr gehabt, eine Atomuhr, und auf der Erde, dann hätte es völlig andere Zeiten gegeben. Nicht wahr? Auch in einem schwarzen Loch zum Beispiel, dort wird die Zeit praktisch auf Null gebremst. Können wir uns nicht vorstellen. Darum kann man physikalisch überhaupt nicht mehr sagen, was in einem schwarzen Loch ist. Es ist quasi wie, der Bereich der Ewigkeit oder gerade nahe an der Ewigkeit. Und Humphrey zeigt, das kann man sich ganz schön erklären, dass im Weltall Zeiten abgelaufen sind von Milliarden Jahren. Und das Licht hatte Zeit, sich so durch den Raum zu bewegen, während auf der Erde waren es genau 6 normale Tage, so wie jeder Tag heute in einer Woche. Aber im Weltall sind die Zeiten unterschiedlich. Und gerade das hängt zusammen mit diesem Ausbreiten, mit diesem Ausdehnen. Fantastisch, oder? Sind einige Fragen beantwortet. Es ist also nicht so, dass wir jetzt sagen können, das ist nun die Theorie. Da wird weiter dran gearbeitet und daran auch kritisiert. Aber es ist ein ganz interessanter neuer Ansatz, der wirklich ausgeht von dem, was die Bibel darüber sagt. Und eben über das Erstaunliche, Gott breitet das Weltall aus. Und das ändert also überhaupt nichts daran, dass die 6-Tage-Schöpfung war eine ganz normale 6-Tage-Schöpfung. Ja, und dann heißt es weiter in 1. Mose 2, Vers 2, und er ruhte am 7. Tag von allem Werk, das er gemacht hatte. Die Fußnote 3 erklärt, für Ruhen steht hier das hebräische Tätigkeitswort Shabbat. Ruhen, aufhören, stoppen. Das erwähne ich darum, weil es hat ja immer Leute gegeben, die haben gesagt, ja was, musste Gott ausruhen? Ist er müde geworden von diesen 6 Tagen? Das ist überhaupt nicht der Gedanke, sondern es geht darum, Gott hat gestoppt. Er hat aufgehört zu schaffen. Er hat während 6 Tagen hat er erschaffen und neue Dinge ins Dasein gebracht, aber dann hat Gott aufgehört. Und Vers 3, und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott erschaffen hatte, indem er es machte. Also ein Ruhetag war gewissermaßen auch der Tag, an dem Gott sich an seinem Werk erfreuen konnte. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben vielleicht als Christen manchmal das Gefühl, wenn wir das gemacht haben, dann dürfen wir nicht irgendwie ein Gefühl der Befriedigung und der Freude haben. Das ist so quasi wie eine Selbstgefälligkeit. Aber Gott zeigt, dieser Ruhetag ist gewissermaßen auch ein glückliches Zurückschauen auf das, was gemacht worden ist. Und Gott wollte uns damit zeigen, wir dürfen wirklich Freude haben, wenn Gott uns Gelingen gegeben hat in einer Sache, nicht eben um uns selber zu verherrlichen, sondern Gott zu danken für das Gelungene. Also ein sehr wichtiger Gedanke, auch ganz praktisch. Ja, und Gott hat also diesen Tag geheiligt, das heißt, auf die Seite gestellt. Heiligen bedeutet absondern, also ihn besonders ausgezeichnet, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott erschaffen hatte, indem er es machte. Es wird aber hier nicht gesagt, dass Gott dem Menschen ein Gebot gegeben hätte, nun auch den Sabbat zu feiern. Ja? Das kommt erst mit den 10 Geboten, in 2. Mose 20. Schlagen wir auf, 2. Mose 20. Und zwar haben wir da das 4. Gebot in Vers 8. Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. Aber der 7. Tag ist Schabbat. Das ist nun das Hauptwort Ruhe. Von dem Tätigkeitswort Shabbat, ruhen, stoppen, aufhören. Also Shabbat als Hauptwort, der Name des Tages, hat ein langes A, Shabbat. Und das Tätigkeitswort Shabbat, ein kurzes A. Aber der 7. Tag ist Shabbat dem Herrn, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Schabbattag und heiligte ihn. Also hier gibt Gott Israel das Gesetz vom Sabbat. Aber nie hat er den Völkern dieses Gesetz vorher gegeben, den Menschen. Er hat auch Adam nicht dieses gegeben als Gesetz, als Gebot. Und das ist nun wichtig, auch für das Neue Testament, denn im Neuen Testament haben wir auch kein Sabbatgebot für die Gemeinde. Ganz im Gegenteil, in Kolosser 2 wird sogar gewarnt vor denen, die ein solches Sabbatgebot den Erlösten auferlegen wollen. Da heißt es in Kolosser 2, Vers 16, so richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Bezug auf ein Fest oder Neumond oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Also hier erklärt der Apostel Paulus all diese Einrichtungen des Alten Testaments für Israel, das sind Schattenbilder auf etwas, das einmal in Christus Realität werden sollte. So weist der Sabbattag zum Beispiel hin auf die Ruhe, die Gott den Erlösten gibt. Wenn der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Diese Ruhe, diese innere Ruhe des Gewissens, das ist eigentlich die Erfüllung von dem, was der Sabbat als Ruhe Gottes aussagt. Der wahre Erlöste soll in diese Ruhe, die Gott genossen hat am siebten Tag, in diese Ruhe Gottes eingeführt werden. Aber im wörtlichen Sinn hat Gott dieses Gebot Israel gegeben und der Apostel Paulus sagt, niemand soll euch verurteilen im Zusammenhang, wenn es geht um Speise, Trank, Feste, Neumonde, Sabbate. Also wenn Christen das nicht beobachten, dann begehen sie nicht eine Sünde, denn Gott hat ihnen dieses Gebot nicht gegeben. Also eine sehr klare Sache. Und in 2. Mose sagt Gott später, nach den 10 Geboten, dass der Sabbat das Zeichen des Bundes sei zwischen ihm und Israel. Nicht zwischen ihm und der Gemeinde oder zwischen ihm und den Völkern, den Menschen allgemein. Sehr wichtig. Aber dieser siebte Tag ist von Anfang an ausgezeichnet worden und Gott hat ihn so auf die Seite gestellt, geheiligt. Und nun ein eigenartiger Ausdruck, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott erschaffen hatte, indem er es machte. Bei erschaffen steht wieder das Wort bara, das wir letztes Mal behandelt haben, in 1. Mose 1, Vers 1, 20 und 27. Ich habe dort erklärt, bara wird in der Bibel nur gebraucht für Gottes Schaffen, nie für den Menschen. Und hier wird nun gesagt, eben Gott hat all dieses Werk erschaffen, aber dann wird hinzugefügt, indem er es machte. Was drückt das aus? Das besagt, dass Gott eben Dinge zubereitet hat, speziell. Dieses Machen drückt das Zubereiten aus. Zum Beispiel hat Gott den Menschen erschaffen, aber wir werden gleich sehen, wie er das gemacht hat. Er hat Erde genommen und hat diese Erde wie ein Töpfer geformt und so den Menschen gemacht. Eva hätte er ja auf einen Schlag machen können, aber er hat eine Operation durchgeführt, eine Rippe entfernt, wie wir noch sehen werden, und diese Rippe umgearbeitet zu einer Frau. Das drückt dieses Machen aus, dieses Zubereiten. Zum Beispiel in 1. Mose 19, als diese drei Männer auf Besuch kommen zu Abraham. Abraham weiß nicht, es ist Gott und zwei Engel. Er meint, das sind normale Menschen. Er lädt diese Fremden ein und dann, interessant, da muss nicht einfach Sarah alles machen. Da bereitet er ganz viele Dinge für das Essen zu. Und es heißt, er machte ein Kalb, wörtlich, auf Hebräisch. Aber das heißt, er hat das Kalb zubereitet. Das Kalb war schon da, ja, das Kalb. Aber er hat es geschlachtet, ausgenommen, Metzgereiarbeit durchgeführt und dann hat er eben das Fleisch so zubereitet, damit man es essen konnte. Das ist Machen. zubereiten. Also Gott hat alles erschaffen und hat von verschiedenen Dingen wird das gesagt, wie er das dann ausdrücklich auch eben zubereitet hat, modelliert hat. Nicht bei allem wird das so gesagt, aber bei gewissen Dingen, indem er es machte. Und nun wird das Ganze abgeschlossen. Dies also ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie erschaffen wurden, zur Zeit, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. Auf Tontafeln haben schon die alten Babylonier am Schluss jeweils ein Kolophon hingesetzt. Ein Kolophon bedeutet eine Bemerkung, manchmal eine Angabe, zu welcher Zeit diese Tontafel geschrieben wurde oder wem die Tontafel gehörte. Und interessant ist hier genau diese Art von Abschluss. Dies also ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde. Als sie erschaffen wurden, zur Zeit, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. Nun, für Entstehungsgeschichte steht der Ausdruck Toledot auf Hebräisch. Und das kommt noch 10 Mal vor im ersten Buch Mose. Und wenn man dem nachgeht, kann man sehen, das schließt immer wieder einen Bericht ab. Zum Beispiel, das ist die Toledot von Adam, das ist die Toledot von Noah, das ist die Toledot von Abraham. Und es war P.J. Weismann, einer der großen Spezialisten im 20. Jahrhundert für Keilschrifttafeln, der auf diese Idee gekommen ist, könnte es sein, dass die Patriarchen bereits Berichte geschrieben haben und diese Tafeln jeweils mit einem Kolophon so abgeschlossen haben. Und das Interessante ist, dieser Aufbau findet man im ersten Buch Mose, aber bei den weiteren Büchern Mose ist das nicht mehr der Fall. Und das wäre dann ein Hinweis, dass Mose diese Tontafeln vorliegen hatte und unter der Inspiration des Heiligen Geistes hat er unter Benutzung dieser Tafeln das erste Buch Mose geschrieben. Und das ist nicht irgendwie ein Problem für die Inspiration. Lukas schreibt ja selbst auch in Lukas 1, dass er den verschiedenen Augenzeugen nachgegangen ist und hat die Berichte gesammelt und dann hat er das Lukas-Evangelium geschrieben. Oder die Bücher Chronika und Könige, die geben immer wieder die Quellen an, wo man das und das außerbiblisch nachlesen könnte. Im Buch sowieso. Eine ganze Serie von Büchern werden dort angegeben als Quellen. Aber nicht diese Bücher waren inspiriert, sondern was wirklich inspiriert war als Gottes Wort, das war dann die Abfassung der Königebücher, die Abfassung der Chroniker, die Abfassung des Lukas-Evangeliums, die Abfassung des ersten Buches Mose. Ja, und dann würde das eben bedeuten, dass diese erste Tafel entstanden ist da in der Zeit der Schöpfung, also ohne da große Zeitabstände, sondern in der Zeit von Adams Erschaffung. Und das würde bedeuten, dass Gott wohl diese erste Tafel geschrieben hat und dann der nächste Abschnitt bis Kapitel 5, das ist dann der Bericht, den Adam verfassen musste. Dieses Toledot kommt vor in Kapitel 5, Vers 1. Dies ist das Buch von Adams Ursprungsgeschichte. An dem Tag oder zur Zeit, da Gott Adam schuf, machte er ihn im Gleichnis Gottes. Und so weiter. Das wird also bedeuten, dass auch die Entstehung der Schrift eben zurückgeht bis auf die vorsintflutliche Zeit. Und da gibt es auch gar keinen begründeten Einwand, denn zum Beispiel auch die Hieroglyphenschrift, die ist in der Archäologie plötzlich da. Man hat nie gefunden eine allmähliche Entwicklung hin zur Hieroglyphenschrift. Mit ihren komplexen Regeln ist die wie auf einen Schlag da. Woher kam das alles? Nun, wir müssen uns eben unter Noah und auch den Patriarchen vor der Flut nicht so primitive Urmenschen vorstellen, sondern Adam wurde geschaffen eben in Topform. Und werden das gleich auch sehen, er war auch in der Lage, sofort den Tieren Namen zu geben, aber ich möchte da nicht zu weit vorgreifen. Und da muss man sagen, ein besserer Biologe als Adam muss erst noch geboren werden. Ja, und jetzt Vers 4, noch dieser Ausdruck, zur Zeit, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. Bei zur Zeit habe ich da Fußnote 5 hingesetzt, hebräisch beyom, wörtlich am Tag. Am Tag, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. Aber ein Problem, am Tag. Ich habe gemeint, das seien 6 Tage. Warum steht hier am Tag? Nun, ganz wichtig, dieser Ausdruck beyom ist ein feststehender Ausdruck auf Hebräisch. Grammatikalisch sagt man, das ist ein adverbialer Ausdruck mit Bezug auf eine bestimmte Zeitepoche. Und zum Beispiel auch in der Prophetie wird immer wieder der Ausdruck gebraucht für die Zukunft, für die Endzeit, an dem Tag, an dem Tag. Und da merkt man, aber da geht es ja ums tausendjährige Reich. Oder da geht es um die ganze Periode der Endzeit. Beyom. Aber Beyom meint eben nicht ein Tag, ein 24-Stunden-Tag, sondern eben eine Epoche. So wie wir sagen, heutzutage. Da haben wir auch das Wort Tag drin. Aber niemand denkt bei heutzutage an 24 Stunden. Das ist die Epoche. Und so ist es eben Beyom genauso. Ich habe hier hingewiesen auf Jesaja 4, Vers 1, dann Vers 2, 11, Vers 10 und 11, Sacharja 12, Vers 3 und so weiter und so fort. Überall wird dieser Ausdruck eben für eine Periode benutzt. Also darum habe ich übersetzt, zur Zeit, als der Herr Gott Himmel und Erde machte. So, jetzt wäre eigentlich Zeit für Pause, eine Viertelstunde. Nachdem wir nun die 7 Tage besehen haben, kommen wir jetzt zu diesem Ergänzungsbericht ab Vers 5. Es ist ein Problem, wie man den Satzbau im Hebräischen übersetzen soll. Und in den meisten Bibeln gibt es dem Bibelleser einige Fragen, was ist jetzt eigentlich hier gemeint? Und ich habe hier eine Lösung, wie der Text richtig voll verständlich wird. Also die Verse 5 und 6, die sprechen jetzt über die Bewässerung des Erdbodens. Nun geht es eben um den Menschen, die Krone der Schöpfung. Und bevor alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war, und bevor alles Kraut des Feldes wuchs, Klammer, denn der Herr Gott hatte noch nicht regnen lassen über der Erde, und Adam war noch nicht da, um den Erdboden zu bebauen, Klammer geschlossen, da stieg ein Grundwasserstrom auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Also, in Vers 5 haben wir einen Rückgriff auf den dritten Schöpfungstag. Da hat ja Gott aus dem Urozean das Festland auffalten lassen, sodass das Trockene eben sichtbar wurde. Da wurde der Meeresboden aufgefaltet und so kam das Festland ans Licht. Ich habe ja damals erklärt, als wir Kapitel 1 betrachteten, Yabasha, das Trockene, ist im Hebräischen auch heute der normale Ausdruck für das Festland. Das ist da erschienen. Und in der zweiten Phase, an diesem dritten Schöpfungstag, hat Gott dann die Pflanzen erschaffen. Zuerst die einblättrigen Pflanzen, also Gras, dann die zweiblättrigen, das sind die Kräuter, und die Bäume. Merken wir das? Eine Steigerung. Aber jetzt erklärt eben dieser Vers 5, und bevor alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war, das Festland war schon da, aber eben noch nicht diese zweite Phase mit den Pflanzen. Und bevor alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war, und bevor alles Kraut des Feldes wuchs, da stieg ein Grundwasserstrom auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und die Klammer erklärt eben, Gott hatte damals noch nicht den Regen eingesetzt und der Mensch, Adam, war noch nicht da, um dann diese Funktion als Bauer, der eben auch bewässert, übernehmen zu können. Und so stieg da dieser Grundwasserstrom auf. Bei der Fußnote 9, Grundwasserstrom, habe ich erklärt, hebräisch Ed, das bedeutet unterirdischer Süßwasserstrom oder Grundwasser. Möglicherweise kommt dieses hebräische Wort von dem sumerischen Adea, das eben genau unterirdischer Süßwasserstrom meint. Viele Bibeln haben übersetzt mit Dunst oder Nebel. Aber eben es ist eigentlich besser, Grundwasserstrom, der eben aufsteigt und dann die Oberfläche des Erdbodens bewässert. Ich meine, wenn der Nebel aufsteigt, ist ja nicht dieser Prozess, der bewässert, ja? Aber das Aufsteigen des Grundwassers erklärt, dass die Oberfläche der Erde bewässert wurde. Bei Adam, ich habe hier in Vers 5 mit Adam übersetzt, nicht mit Mensch. In der Fußnote 7 zu Adam habe ich erklärt, im Hebräischen steht da Adam. Und dieses Wort bedeutet Adam als Eigenname oder Mensch. Aber im Folgenden gilt dies. In 1. Mose 2, wenn einfach steht Adam, dann ist das der Eigenname Adam. Und wenn es steht Ha-Adam, mit dem Artikel der, Ha, dann muss man das übersetzen mit der Mensch. Und so versteht man, warum manchmal steht der Mensch und manchmal steht Adam im Text. Aber eben Adam, Eigenname, Ha-Adam, der Mensch. Und nun hier in Vers 5 steht eben Adam ohne Artikel. Und darum habe ich das hier mit Adam als Eigenname übersetzt. Und Adam war noch nicht da, um den Erdboden zu bebauen. Ja, also eben dieser Bauer war noch nicht da am dritten Schöpfungstag. Er kam ja erst am sechsten auf den Plan. Und nun spricht eben Vers 7 darüber, wie Adam erschaffen wurde. Und der Herr, Gott, bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Hauch des Lebens. Da wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Bilden, in der Fußnote 10 erkläre ich, hebräisch Yatzar, bedeutet bilden, formen, töpfern. Also Gott arbeitet hier als Töpfer, formt den Menschen aus dem Erdboden. Übrigens, die Atome und Moleküle, aus denen unser Körper besteht, die findet man in der Erde. Die sind da vorhanden. Und Gott hat aus dem Erdboden mit diesen Molekülen und Atomen, die darin sind, hat er eben den menschlichen Körper geformt und eben zum menschlichen Körper gemacht und weiter den Hauch des Lebens eingeblasen. Da wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Und das unterscheidet nun den Menschen ganz wesentlich vom Tier. Wir werden gleich sehen, Gott hat auch die Tiere getöpfert zuerst. Am fünften Schöpfungstag hat ja Gott die Tiere im Wasser und die Tiere in der Luft erschaffen. Aber am sechsten Tag kommen die Landtiere. Wir werden gleich sehen, Gott hat auch sie aus Erde gemacht, denn sie bestehen auch aus dieser Materie, die man in der Erde findet. Aber er hat nicht in sie gehaucht. Und beim Menschen hat Gott in ihn gehaucht und hat dieses Wesen gemacht, das eben aus Körper, Seele und Geist besteht. Aber das Tier hat den Geist nicht. Der Geist ist die Fähigkeit des Menschen, Gott zu erkennen. Darum heißt es auch in Römer 8, der Geist Gottes, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Mensch, der gläubige Mensch kann verstehen, ich bin ein Kind Gottes, weil der Herr Jesus das Erlösungswerk für mich vollbracht hat. Das kann er verstehen, dank dem, dass wir einen Geist haben. Und das ist ein grundsätzlicher Unterschied zum tierischen Leben. Und das hängt damit zusammen, dass Gott eben den Menschen mit diesem Hauch in die Nase besonders geadelt hat. Aber sehen wir, dieser Ausdruck, eine lebendige Seele, Seele meint hier den ganzen Menschen, ja? Das Ganze, was jetzt hier entstanden ist, wird lebendige Seele bezeichnet. Das ist noch wichtig, weil in 1. Korinther 15 wird der Herr Jesus bezeichnet als Mensch, ein lebendig machender Geist. Und dieser Ausdruck ist nicht irgendwie eine Infragestellung, dass er kein wirklicher Mensch mehr wäre. Der Herr Jesus ist Mensch geworden, er ist als Mensch auferstanden, er ist als Mensch in den Himmel gegangen und er wird als Mensch auch wiederkommen, als der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels. Und seine Füße werden einmal auf dem Ölberg stehen, Sacharja 14, Vers 3. Der Herr Jesus ist wirklich Mensch, aber im Gegensatz zu Adam wird er nicht genannt lebendige Seele, sondern lebendig machender Geist. Ich erkläre noch mehr, wenn wir aufschlagen, 1. Korinther 15, Vers 45. Da wird genau aus 1. Mose 2 zitiert, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele. Aber das ist gemeint Adam als Wesen von Geist, Seele und Körper. Der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Nun, der Herr Jesus als Auferstandener ist zu den Jüngern gekommen und hat in sie gehaucht und gesagt, empfanget Heiligen Geist oder Heiligen Hauch. Ohne Artikel. Er sagt nicht, empfanget den Heiligen Geist, sondern empfanget Heiligen Geist. Und Pneuma heißt eben Hauch oder Geist. Und so hat der Herr Jesus gewissermaßen das Auferstehungsleben den gläubigen Jüngern eingehaucht. Und sehen wir den Gegensatz? Adam ist passiv und Gott haucht in ihn das Leben. Und der Herr Jesus, er ist aktiv, er gibt den Erlösten diesen heiligen Hauch, dieses Auferstehungsleben. Und darum wird er genannt ein lebendig machender Geist. Das ist noch wichtig, weil man so dann auch besser versteht, was da in 1. Korinther 15 im Vers vorher steht. Da heißt es von dem Auferstehungskörper, oder im Zusammenhang mit dem Auferstehungskörper, es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. Nun haben viele abgeleitet, ja, irgendwie der Auferstehungskörper, das ist so etwas Geistiges, ja? Und der natürliche Leib, der eben, wenn wir sterben, ins Grab gelegt wird, das ist ein materieller Leib. Aber was steht hier im Griechischen, steht für natürlich seelisch, ein psychischer Leib. Also unser Leib, so wie wir in der Form, wie wir ihn jetzt haben, wird genannt ein seelischer Leib, weil wir den von Adam geerbt haben. Und Adam wird eben genannt eine lebendige Seele. Aber wenn wir auferstehen werden, falls wir durch den Tod müssen, dann wird der Herr Jesus diesen Körper, der verwest ist, und die Atome sind nicht verloren. Ja, wenn man stirbt und verwest, da gehen ja, keines der Atome geht verloren. Ist alles noch da, bleibt alles erhalten. Aber er, der Herr der Atome, wird sie sammeln und wird eben diesen Auferstehungsleib aus dieser Materie machen. Und dieser Leib wird genannt ein geistiger Leib. Aber das bedeutet nicht so irgendetwas, was da so in der Luft herumschwirrt und nicht wirklich materiell ist. Der Herr Jesus selber hat ja den Jüngern gesagt in Lukas 24, als sie meinten, sie sehen einen Geist. Seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, also Fleisch und Knochen, wie ihr seht, das ich habe. Sein Körper war absolut echt materiell. Das war der gleiche Körper, der im Grab war. Aber der Auferstehungskörper der Gläubigen wird nicht mehr krank werden können, wird keine Schwäche und keine Behinderungen, nichts mehr haben, vollkommen sein, aber es ist ein wirklicher materieller Körper. Und jetzt haben wir also einen seelischen Körper, und der ist sehr materiell, und dann werden wir einen geistigen Körper haben, der ist sehr materiell, aber er gleicht eben dem Herrn Jesus, der ein lebendig machender Geist ist, eben auch unserem Körper dieses Auferstehungsleben einhauchen wird. Ja, das war so ein kleiner Exkurs. Jetzt gehen wir zu Vers 8. Und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten. Und er stellte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Also dieser Garten wird geografisch in eine Region errichtet, die Eden heißt. Ein Garten in Eden. Und dorthin kommt auf dem Festland in diesem Garten Adam, den Gott aus Erde geformt hatte. Zu dem Wort Eden eine Bemerkung. Fußnote 12 erklärt, Eden bedeutet Wonne, Lieblichkeit, Lust. Und bei Garten habe ich eine Fußnote gesetzt. Garten in Eden wurde in der ältesten Bibelübersetzung, in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Das war die griechische Bibel, die die Apostel benutzt haben, wenn sie zu den Heiden gesprochen haben, gepredigt haben. Und diese Übersetzung übersetzt Garten in Eden mit Paradies in Eden. Nicht wahr? Wir werden da im Text selber im Alten Testament den Ausdruck Paradies nicht finden. Das geht zurück auf diese Übersetzung der Septuaginta, die Garten mit Paradies, griechisch Paradeisos, übersetzt. Nun, im Neuen Testament finden wir dieses Wort Paradeisos dreimal. In Lukas 23, Vers 43 sagt der Herr Jesus dem Mitgekreuzigten, der im letzten Moment zum Glauben kam, zur Buße kam, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 4, er spricht von sich, aber ganz bescheiden sagt er, ich kenne einen Menschen vor 14 Jahren. Ob im Körper oder außerhalb des Körpers, weiß ich nicht. Gott weiß es, einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob im Körper oder außer dem Körper, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, welche der Mensch nicht sagen darf. Hier wird der dritte Himmel erwähnt und er wird parallel genannt das Paradies. Nun, im Schöpfungsbericht haben wir zwei Himmel kennengelernt. Nicht wahr? Am zweiten Schöpfungstag erschafft Gott die Atmosphäre mit Wasser oberhalb und Wasser unterhalb. Das dazwischen ist die Ausdehnung. Gott nennt diese Ausdehnung Himmel. Das ist der erste Himmel. Das ist auch das, was wir, wenn es jetzt keine Wolken hätte, als blauen Himmel sehen. Nicht wahr? Wenn es keine Atmosphäre gäbe, wäre am Tag der Himmel pechschwarz. Aber wir hätten die Sonne, es wäre schon hell. Aber der Himmel wäre in unseren Augen pechschwarz. Und weil Gott die Atmosphäre gemacht hat, die nimmt das Sonnenlicht auf, filtert es und dadurch kommt diese blaue Farbe zustande. Das ist der erste Himmel, in dem die Vögel fliegen, nach 1. Mose 1. Der zweite Himmel ist das Weltall mit all den Abermilliarden von Galaxien. Und nun spricht die Bibel über einen dritten Himmel, das Paradies. Das ist der Ort, wo Gott seinen Thron hat. Aber das ist nicht Teil dieser Schöpfung. Das ist eben jenseits. Und Gott ist der allgegenwärtige Gott, der überall im ganzen Weltall von mindestens 13 Milliarden Lichtjahren gegenwärtig ist. Aber damit ist es ja noch nicht fertig übrigens. In Jeremia 31 sagt Gott, wenn man den Himmel oben ausmessen könnte, dann würde Gott Israel verwerfen wegen all ihrer Sünde. Aber er will sagen, ich werde Israel nie aufgeben. Und darum wird es den Menschen auch nie gelingen, das Weltall ausmessen zu können. Und ich habe gesagt, in meiner Jugend sprach man noch von 5 Milliarden Lichtjahren und jetzt spricht man von 13 Milliarden Lichtjahren und man hat kein Ende gesehen. Man kann den Himmel nicht ausmessen, aber in Jeremia 23 sagt Gott, ich erfülle den Himmel und die Erde. Er ist überall gegenwärtig. Gott ist also in der ganzen Schöpfung da, aber er ist auch jenseits. Er ist der jenseitige Gott. Und so spricht die Bibel vom dritten Himmel, vom Paradies. Und dann in Offenbarung 2, Vers 7 wird das Paradies nochmals erwähnt. Der Herr Jesus sagt den Überwindern in der Gemeinde von Ephesus. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Nun wird also klar, das Neue Testament spricht von einem himmlischen Paradies. Und somit war der Garten in Eden nichts anderes als eine irdische Abbildung von einem himmlischen Original. Also dreimal kommt im Neuen Testament dieses Wort Paradeisos vor. Dieses Wort Paradeisos kommt eigentlich aus dem Persischen. Das persische Wort Pairidaeza bedeutet umzäuntes Gebiet. Und dieses Wort wurde als Fremdwort ins Hebräische übernommen, Pardes. Es kommt im Alten Testament vor in Hohelied 4, Vers 13, Prediger 2, Vers 5 und Nehemiah 2, Vers 8. Und da spricht zum Beispiel Salomo in Prediger 2, Vers 5 von diesen Gärten, die er eingerichtet hatte, also von diesen umzäunten Parkanlagen. Ja, jetzt wird auch schon klar, dieser Garten in Eden war ein umzäunter Bezirk. Jetzt lese ich weiter, Vers 9. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden wachsen allerlei Bäume, lieblich zum Anschauen und gut zum Essen, und den Baum des Lebens in der Mitte und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nun, in diesen Versen 9 bis 14 wird das Paradies und die vorsintflutliche Geografie beschrieben. Vers 9, also greift wieder zurück auf den dritten Schöpfungstag. Da wird erklärt, wie Gott also aus dem Erdboden Bäume wachsen ließ. Und da im Paradies, im Garten Eden, hat er den Baum des Lebens wachsen lassen. In der Mitte. Also das Zentrum des Gartens war der Baum des Lebens. Und dann wird gesagt, einfach so angefügt, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also es wird im hebräischen Text nur gesagt vom Baum des Lebens, dass er in der Mitte war. Und der Baum der Erkenntnis, der war auch da, aber zentral war der Baum des Lebens. Vers 10. Und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Flussanfängen. Und der Name des ersten war Pishon. Er umfließt das ganze Land Havila, wo das Gold war. Und das Gold dieses Landes war gut. Dort waren der Bedolach und der Stein Shoham. Und der Name des zweiten Stromes war Gichon. Dieser umfloss das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Stromes war Chittekel. Dieser floss östlich von Assur. Und der vierte Fluss war der Frat. Also, es gab eine Quelle im Garten Eden. Die floss, das war ein Bächlein, ja, und dieses Bächlein wurde schließlich zu einem Anfang, weil sich das aufteilte, zu einem Anfang von vier verschiedenen Flüssen. Das hilft uns ein bisschen, die Geografie des Gartens Edens sich vorzustellen. Ich weiß nicht, wäre jetzt interessant, mal eine Umfrage zu machen, wie viele stellen sich den Garten vor als so eine flache Parkanlage? Aber das kann ja nicht sein. Wenn da eine Quelle entspringt, die dann zu Strömen wird, muss ja das Ganze eben im Bergland sein. Also in einem erhobenen Gebiet. Und so fließt dann dieses Wasser herunter und wird schließlich zu Strömen, die Ströme fließen ja nur abwärts, die gehen nicht hinauf, oder? Und auch nicht einfach gerade. Also es zeigt, dass Eden höher gelegen war als das Gebiet, wo dann diese Flüsse weiter flossen. Wenn man die Weltkarte nimmt und nun herausfinden will, wo das Paradies war, kriegt man ein Problem. Man kann zwar mit gewissen Namen etwas anfangen, zum Beispiel der dritte Strom, Chittekel, das ist in der Bibel auch später der hebräische Name für den Tigris. Und Frat, der vierte Fluss, das ist später in der Bibel der Name für den Euphrat. Aber die haben ja nicht eine gemeinsame Quelle. Ja, diese beiden wichtigen Flüsse des Zweistromlandes von Mesopotamien, die entspringen in der Türkei, aber an unterschiedlichen Stellen. Aber hier wird gesagt, dass die aus der gleichen Quelle kamen und noch zwei weitere Flüsse. Es passt einfach nicht. Wir können zwar mit gewissen Namen etwas anfangen, zum Beispiel Assur, das ist das Gebiet des heutigen Nordirak. Oder mit Kusch können wir etwas anfangen, das ist der Name später in der Bibel für Sudan, für das schwarzafrikanische Land südlich von Ägypten. Ja, aber es passt irgendwie nicht. Wir können mit gewissen Namen etwas anfangen, aber die ganze Geografie passt nicht. Das ist natürlich für liberale Theologen kein Problem. Das, sagen sie, ist sowieso alles Mythos. Das hat es ja nie gegeben, das ist alles Fantasie. Nun muss man sagen, ja, aber wieso ist es dann so, dass wir später in der Bibel, da sind die geografischen Angaben so exakt und präzise und können nachvollzogen werden. Also die Genauigkeit ist sogar umwerfend. Es gibt ja das Buch Die Kriege Israels von zwei Militärspezialisten aus Israel geschrieben. Die haben alle Kriege in der Bibel studiert im Blick auf Strategie. Und die sagen, das ist unglaublich, diese Präzision. Denn die Bibelschreiber, die kennen die ganze Bodenbeschaffenheit im Detail. Und darum stimmt die Strategie in den jeweiligen Kriegen genau überein mit der Bodenbeschaffenheit. Das können nur Leute schreiben, die von der Realität schreiben. Das kann nicht sein, wie die liberalen Theologen sagen, das sind so Schreibtischerfinder gewesen. Sondern das ist dermaßen exakt und stimmt genauso, wie wir auch heute strategisch vorgehen würden bei Kriegen in Israel. Also die sagen, wir staunen einfach über die Präzision, auch in der Geografie, wie die Bibel das beschreibt. Aber es bleibt, mit 1. Mose 2 haben wir ein echtes Problem. Nun, wenn wir aber bedenken, dass die Sintflut, 1. Mose 6 bis 9, war ja eine weltweite Flut. Und Gott sagt, er wolle die Menschen mit der Erde zerstören. Und Petrus schreibt in 2. Petrus 3, dass die damalige Welt, und er benutzt das Wort Kosmos, vom Wasser überschwemmt unterging. Dann ist klar, die Sintflut war eine weltweite Katastrophe, die ganze Geologie der Erde eben völlig verändert hat. Und auch diese Sedimentschichten eben zur Folge hatte, wie wir sie auf der ganzen Welt kennen, mit Fossilien drin. Die Sintflut und ihre Folgekatastrophen haben das bewirkt. Also, die ganze Geografie der Welt ist ja vollkommen neu geworden nach der Sintflut. Und darum darf ja das vorher gar nicht übereinstimmen mit dem, was heute da ist. Und so können wir natürlich den Spieß drehen, ja. Das beschreibt eben die wirkliche Geografie vorsintflutlich. Und die Menschen nach der Sintflut, die hatten natürlich noch Kenntnis von diesen Namen. Und darum haben sie mal im Zweistromland, da wo später die Stadt Babel unter Nimrod gegründet wurde, haben sie diese alten Namen wieder hervorgeholt, vom Euphrat und Tigris. Aber das sind quasi nur kleine Erinnerungen an die Welt, die unterging. Nun, zu den Namen. Pishon, Fußnote 15, heißt der sich Ausbreitende, der Überfließende. Dann der zweite Fluss, Gichon, Fußnote 19, heißt der Durchbrechende, der Hervorbrechende. Das beschreibt also ein bisschen die Natur dieser Flüsse, der jeweilige Name. Dann Chitekel, 20, bedeutet der Scharfe, der Schnelle. Und schließlich Frat, bedeutet im Hebräischen der Fruchtbare. Und effektiv können wir diese vier Flüsse mit den vier Evangelien in Verbindung bringen. Der Herr Jesus ist ja die Quelle des lebendigen Wassers. Johannes 7, 37, er sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu ihm und trinke. Und da haben wir also diese Quelle im Garten Eden, die zu diesen vier Flüssen wird, die ausgeht in die Welt außerhalb des Paradieses. Nun, der Bezug zu den Evangelien kann man so herstellen. Der erste Fluss, Pishon, der sich ausbreitende, der überfließende, das illustriert etwas von dieser überfließenden Gnade, wie sie in Römer 5, Vers 20 erwähnt wird. Und gerade im Johannesevangelium spricht der Herr Jesus von diesem überfließenden Leben, das er gebracht hat. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. So nach Elberfelder. Luther ist hier nicht ganz genau. Also, dass sie Leben haben und dieses Leben im Überfluss haben. Das ist dieses überfließende Leben, das im Johannesevangelium vorgestellt wird. Immer wieder wird im Johannesevangelium über das ewige Leben gesprochen. Aber es ist nicht einfach Leben, das ewig dauert, sondern es ist das überfließende Leben, das Leben im Überfluss. Und Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und schließlich Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Dieses überfließende Leben und Gnade, das zeigt uns ganz besonders das Johannesevangelium. Der nächste Fluss, Gichon, der Durchbrechende. Im Lukasevangelium wird gezeigt, die Gnade Gottes sprengt die Grenzen Israels. Das Lukasevangelium ist geschrieben von dem einzigen Bibelschreiber, von dem wir wissen, dass er kein Israelit war. Lukas war ein Heide, der zum Glauben gekommen ist. Und für ihn war das so eindrücklich, dass diese Gnade über Israels Grenzen hinausging. Und das kann man durch das ganze Lukas-Evangelium hindurch zeigen, dass diese Botschaft immer wieder eben speziell eingefügt wird, im Gegensatz zu den anderen Evangelien. Das steht hier im Vordergrund. Zum Beispiel Lukas 2, Simeon nimmt das Kind Jesus in die Arme im Tempel und sagt in Vers 29, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du bereitet hast vor den Augen, vor dem Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung der Nationen. Da sieht er bereits alle Völker, die durch den Erlöser erleuchtet werden. Und dann zum Beispiel in Lukas 4, der Herr Jesus ist in der Synagoge in Nazareth und predigt über die Gnade. Und dann sagt er, in der Zeit von Elia gab es viele Witwen, als Hungersnot war, aber Elia wurde nur zu einer Witwe gesandt nach Sarepta in Sidonia, das heißt in den Libanon, zu einer Heidin. Und in der Zeit von Elisa gab es viele Aussätzige in Israel, aber nur Naaman der Syrer wurde geheilt, ein Heide. Und die Hörer in der Synagoge sind wütend geworden und wollten den Herrn darauf umbringen. Weil er sagte, schon das Alte Testament macht deutlich, wie Gottes Gnade über Israel hinausgeht. Gott will Gnade für die Heiden. Und dieser Gedanke zieht sich durch das Lukas-Evangelium hindurch. Das ist eben ganz deutlich dieser Gichon, der Durchbrechende, der die Grenzen Israels sprengt. Und der dritte Fluss, Chitekel, der Scharfe, der Schnelle. Im Markus-Evangelium wird uns der Herr Jesus vorgestellt als der unermüdlich vorangehende Knecht. Das Wort und kommt nirgends im Neuen Testament so dicht vor wie im Markus-Evangelium. Es kommt im Mehrheitstext exakt 1094 Mal vor. Also der Text ist ständig so, wenn man liest. Und. Genauso wie die Kinder eben nicht Aufsätze schreiben sollten in der Schule. Aber die sollen ja in der Schule nicht altgriechisch schreiben, sondern Deutsch. Und Deutsch schreibt man anders. Aber Markus schreibt und zu zeigen, wie der Herr Jesus gekommen ist, einfach um unermüdlich zu dienen. Ein Dienst wird an den anderen angehängt mit und. Es ist auch so, dass Markus Evangelium beginnt ohne Geschlechtsregister, ohne Geburtsgeschichte. Nach ein paar einleitenden Versen wird gleich der Dienst des Herrn Jesus beschrieben. Und zwar dann zunächst mal in einem ganzen Tagesablauf, was der Herr alles an einem Tag gemacht hat. Und dann heißt es, immer noch in Markus 1, dann ganz spät, als die Sonne schon untergegangen war, da bringt man die Kranken zu ihm und er heilt sie. Und jetzt denkt man, ja, also wenn man spät ins Bett geht, dann darf man auch ein bisschen länger schlafen, oder? Und der Bibeltext sagt, früh morgens, als es noch dunkel war, ging der Herr Jesus an einen Wüstenort, um zu beten. Das ist der unermüdliche Diener. Es ist so, in diesem Evangelium kommt Eutys alsbald zweimal vor und Eutheos alsbald 40 Mal. Und dieses alsbald zeigt auch, wie der Herr Jesus sofort bereit war, etwas zu tun im Dienst. Nicht nur einfach, er tat es eins ums andere, sondern dieses alsbald zeigt auch die sofortige Bereitschaft. Und das ist eben dieser scharfe, dieser schnelle, dieser pfeilgerade Fluss Hiddekel. Und schließlich bleibt Phrat, der Fruchtbare. Oder wie die Griechen sagten, Euphrat. Das Matthäusevangelium beginnt mit das Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Abrahams. Abraham und seine Frau hatten keine Kinder. Sarah war unfruchtbar. Und dann erschien der Gott der Herrlichkeit, Vater Abraham, in Ur in Chaldäa und verheißt ihm, dass er Vater einer Nation werden soll. Das Volk Israel sollte von ihm abstammen. Ich werde sehr mehren deinen Samen, verheißt Gott ihm später. Und von ihm sollte der Messias, der Erlöser der Welt, abstammen. Und dann heißt es, Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Im Psalm 132 verheißt Gott David, dass er den Samen, die Frucht seiner Lenden segnen wird und dass von ihm eben der Messias abstammen wird. Und das Matthäusevangelium zeigt dann die Erfüllung, wie diese Fruchtbarkeit, die Gott Abraham, diesem Ehepaar, das unfruchtbar war, versprochen hatte. Und das ist dann eben der Strom Phrat. Es ist interessant, im Alten Testament haben wir immer wieder diese vier Gruppen, die man in Bezug zu den vier Evangelien stellen kann. Zum Beispiel gab es vier verschiedene Blutopfer, das Brandopfer, das Friedensopfer, das Sünd- und das Schuldopfer. Und auch da haben wir, das Brandopfer entspricht inhaltlich dem Johannesevangelium, dann das Friedensopfer Lukas, das Sündopfer Markus und das Schuldopfer Matthäus. Also in der gleichen Reihenfolge wie da im 1. Mose 2. Dann haben wir zum Beispiel die vier Farben in der Stiftshütte, blauer und roter Purpur, Karmesin und Weiß, Byssus. Und auch das entspricht dem Charakter der vier Evangelien. Und dann haben wir in Hesekiel 1 die Beschreibung der Thronengel Gottes, die vier Cherubim, mit den Gesichtern wie ein Mensch, wie ein Ochse, wie ein Löwe und wie ein Adler. Und auch da haben wir Bezüge zu den vier Evangelien und ihren Charakteren. Und in Josua 4, das ist nur so Anregung fürs Bibelstudium, oder? Ich führe das jetzt nicht aus. Josua 4 haben wir vier verschiedene Namen der Bundeslade. Und jeder dieser Namen hat auch einen speziellen Bezug zu den vier Evangelien. Ja, die Bibel ist schön und so reich. Und es gilt eben hier, Gold zu graben. Übrigens, beim ersten Fluss heißt es Pishon, er umfließt das ganze Land Havila, wo das Gold war. Gold ist in der Bibel ein Bild der Gottheit. Fußnote 16, Hiobs Freund Eliphas in Hiob 2, Vers 11, hat einen Namen, der bedeutet, mein Gott ist Feingold. Und genau im Johannesevangelium geht es speziell um die Gottheit Christi. Ja, und so hat also auch das, was noch dazu gesetzt ist, seine Bedeutung. Wir gehen aber jetzt weiter zu Vers 15. 15 bis 17 habe ich überschrieben, der Bund mit Adam. Warum sage ich Bund, obwohl das Wort Bund ja gar nicht vorkommt. Aber wie Fußnote 22 erklärt, vergleiche Hosea 6, Vers 7. Dort steht von Menschen, die hätten, schlage auf, sie aber haben den Bund übertreten wie Adam, dort treulos gegen mich gehandelt. Also hier Adam ist wieder genau dieses Wort für den Namen des ersten Menschen. Und da wird gesagt von Israel, sie aber haben den Bund übertreten wie Adam. Haben dort treulos gegen mich gehandelt. Also wenn Israel den Bund vom Sinai brach, so war das eben eine Zuwiderhandlung gegenüber einem Bund, so wie das Adam auch gemacht hatte, als er sündigte. Und da wird deutlich, also hier geht es um einen Bund. 2 Vers 15, 1. Mose. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und der Herr Gott gebot dem Menschen, indem er sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essend essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, du sollst nicht von ihm essen. Denn zur Zeit, da du davon isst, sollst du sterbend sterben. Wie gesagt, ich habe jetzt ganz wörtlich übersetzt, aber das nicht ohne Grund. Also Gott setzt den Menschen in den Garten Eden nach seiner Erschaffung. Und das Ziel ist, er soll ihn bebauen, ihn bewahren. Und da wird also klar, Arbeit ist ein paradiesischer Segen. Nach dem Sündenfall bleibt der Auftrag auf verfluchtem Boden derselbe. 1. Mose 3, 23 bis 24. Es ist also wichtig, Arbeit ist nicht etwas, was man als Folge der Sünde beschreiben sollte. Und alle, die schon arbeitslos waren, die wissen, wie man sich dann sehnt, Arbeit zu haben. Und da merkt man, dass Arbeit ein Segen ist. Aber seit dem Sündenfall gibt es eben zwei Seiten der Medaille. Auch viel Mühsames bei der Arbeit. Und das ist die Folge des Fluches. Die Arbeit kam unter den Fluch, aber die Arbeit ist ein Überrest aus dem Paradies. Das müssen wir festhalten. Und nun, diesem Bauer wird in Vers 16 geboten. Und ich habe dieses Wort Gebot speziell bezeichnet, Fußnote 24, Gott schloss mit Adam einen Bund, der auf göttlichen Geboten gegründet war. Gebot! Und dieses Gebot war im Zusammenhang mit dem Essen vom Baum der Erkenntnis. Also Adam durfte von allen Bäumen essen. Wörtlich steht auf Hebräisch, von jedem Baum des Gartens darfst du essend essen. Das ist eine typische hebräische Ausdrucksweise, die man dann auf Deutsch wiedergeben muss. Fußnote 25, das heißt nach Belieben essen oder mit Freuden essen, genießend essen, frei essen. Das ist alles mit drin. Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, du sollst nicht von ihm essen. Ich habe hier den Satzbau genau übernommen. Also da steht einfach so, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Als unvollständiger Satz. Und dann kommt das Gebot, du sollst nicht essen. Lo tochal. Das ist die genau gleiche Sprache wie in den 10 Geboten. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Und hier, du sollst nicht essen. Das war das Gebot des Bundes mit Adam. Und Gott erklärt, denn zu der Zeit wieder Beyom. Das heißt nun nicht an diesem 24-Stunden-Tag, sondern in der Periode, wo du isst, sollst du sterbend sterben. Und wieder dieser typisch hebräische Ausdruck bedeutet dann im Deutschen, das heißt bestimmt sterben, gewisslich sterben. Es ist auch hier nun etwas drin von diesem Prozess. Denn Sterben ist ja ein Prozess. Das beginnt eigentlich schon als Baby, dass Zellen absterben im Körper. Das ganze Sterben ist ein Prozess und der Höhepunkt ist dann, wenn wir wirklich zu Grabe getragen werden. Und effektiv in der Folge eben dieser, dieser Missetat begann Adam zu sterben. Dieser Sterbensprozess setzte dann ein als Folge der Sünde und endete dann mit dem physischen Tod. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt, Verse 18 bis 24, die Erschaffung Evas. Und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut. Wir haben doch im Schöpfungsbericht von Kapitel 1 gelesen, 7-mal sagte Gott, es war gut. Ja? Also eigentlich 6-mal, es war gut, und das 7-mal, es war sehr gut. Und hier steht im Schöpfungsbericht, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also da war 6-mal, hatte Gott schon gesagt, es war gut. Dann hat Gott auch den Menschen geschaffen, und zwar Mann und Frau, nach Kapitel 1. Und danach sagt Gott, es war sehr gut. Also dieses sehr gut kommt erst nach der Erschaffung Evas. Und noch 6-mal gut sagt Gott plötzlich, es ist nicht gut. Aber man beachte, er sagt nicht etwas, das da existierte, war nicht gut. Sondern er sagt von etwas, das nicht existierte, es war nicht gut, dass es nicht existiert. Merkt man? Also nichts an der Schöpfung war schlecht. Aber es war nicht gut, dass etwas nicht da war. Das Nichtseiende war nicht gut. Die Nichtexistenz der Frau. Also wer da noch sagen will, die Bibel diskriminiere die Frauen, ich verstehe das nicht. Die Bibel sagt, eine Welt ohne die Frauen ist nicht gut. Also nicht die Welt ist nicht gut, aber es ist nicht gut, dass sie da sind, dass sie nicht da sind. Haben wir uns verstanden? Also es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm entsprechend. Was hier auch schön ist, nicht Adam kommt auf die Idee und sagt, es ist eigentlich nicht gut, dass ich allein bin. Gott merkt das, bevor er es merkt. Also meine, einen Tag hält man es ja aus, oder? Aber Gott sagt, es ist nicht gut. Und das zeigt, Gott weiß genau, was wir brauchen, bevor wir es überhaupt merken. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass solche, die nicht verheiratet sind und darunter auch leiden, dass sie wissen, Gott weiß darum. Und er wusste darum, um dieses Empfinden des Fehlenden, bevor wir das überhaupt selber merkten. Gott schaut darauf und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm entsprechend. Auch da ist es nicht Adam, der die Initiative ergreift. Sondern Gott sagt, ich habe einen Plan. Und so ist es auch wichtig, dass junge Menschen sich das bewusst sind. Gott hat einen Plan, bevor ich auf die Idee komme, einen Plan selber zu schmieden. Das kann einem vielleicht zur Ruhe bringen, oder? Wenn diese Frage noch nicht beantwortet ist. Natürlich, der Apostel Paulus in 1. Korinther 7 erklärt, dass die Ehelosigkeit eben eine wichtige Sache ist. Und er sagt, wer heiratet, tut gut und wer nicht heiratet, tut besser. Aber damit will er sagen, dass im Blick auf das Evangelium kann das effektiv ein Vorteil sein, wenn jemand zur Ehelosigkeit von Gott berufen ist. Weil es fallen einige Sorgen weg. Also ich hätte mindestens 6-mal weniger Sorgen. Und meine Frau 7-mal weniger. Ja, aber eben, wir müssen alles am Platz halten. Paulus sagt, nicht von der Schöpfung her ist der Gedanke Gottes der Ehelosigkeit gegeben, sondern er sagt, unter der Notwendigkeit der heutigen Situation, nämlich dass das Evangelium einer verlorenen Welt verkündigt wird, ist die Ehelosigkeit eben, wenn es von Gott berufen ist, besser. Also das ein bisschen zum Ausgleich, ja. Und Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen, ihm entsprechend. Bei ihm entsprechend habe ich geschrieben in der Fußnote 29, hebräisch, kenegdo. Das bedeutet gleichsam ihm gegenüber. Ke, wie, gleichsam, Neget heißt gegenüber und O heißt ihm. Ein Wort, kenegdo, gleichsam ihm gegenüber. Das heißt, die Frau soll ein ihm entsprechendes Gegenüber sein, das auf seiner Stufe stand. Nicht ein Untermensch. Es gibt manche Leute, die sagen, Frauen sind ja schließlich auch Menschen. Aber da muss man schon ein Problem haben, wenn jemand das sagt. Das muss man ja gar nicht sagen. Aber das zeigt eben Mann und Frau, das ist nicht ein Übermensch und ein Untermensch, aber auch nicht, dass die Frau der Übermensch ist. Die feministische Welle, die behauptet ja die Vorzüglichkeit der Frau über dem Männlichen. Das ist ja blödsinnig. Und dann laufen sie herum wie Männer. Dann sagen sie, ist also das Männliche doch besser, sonst würden sie ja herumlaufen wie Frauen. Das ist in sich völlig irrsinnig. Aber das ist die biblische Sicht, die göttliche Sicht von Mann und Frau. Eine Hilfe drückt aus, sie soll das ergänzen, was eben Adam fehlt, mangelt. Darum sind zwischen Mann und Frau Unterschiede da. Und glücklicherweise, denn genau die Unterschiede sind das, was beim anderen fehlt. Und darum ist sie eine Ergänzung. Der Mensch ist nicht vollständig in sich, aber diese Vollständigkeit kommt durch diese Zweierschaft. Eine Hilfe, aber eben es gibt auch viel Übereinstimmung und darum ihm entsprechend. Und darum ist es auch wichtig, wenn man vor der Frage des Heiratens steht, es ist wichtig, dass es Unterschiede gibt, die zur Ergänzung führen. Und es ist wichtig, dass es aber auch ganz klare Übereinstimmungen gibt. Denn zu große Unterschiede, das bringt garantiert auch große Schwierigkeiten. Das muss man sich überlegen. Gerade wenn man zum Beispiel jemanden heiraten will, irgendwas aus einem eingeborenen Stamm, oder? Ja, weil das sind dann Welten dazwischen. Und besser würden die in ihrem Stamm heiraten, als dann mit einem Europäer. Aber ich habe natürlich jetzt gesagt, eingeborenen Stamm, um vielleicht andere Beispiele damit zu repräsentieren. Also ich habe das erlebt. Ich habe diverse Ehen gesehen, zum Beispiel zwischen Europäern und Ägyptern. Also meistens war der Mann ein Ägypter und die Frau eine Europäerin. Aber es war mir überall schwierig. Die Unterschiede sind derart groß. Jemand, der aus einem Umfeld der islamischen Welt kommt, auch als Christ, da hat man ganz andere Vorstellungen, wie das funktionieren soll. Und ich habe gesehen, wie oft war das, die Frauen waren hier in Europa entwurzelt. Und wenn man dann sieht, wie ägyptische Ehen zwischen Ägyptern, wie dann das wirklich funktioniert. Auch wenn sie in Europa leben, ja? Das geht, aber es ist nicht so, dass die Bibel sagt, das sei nicht richtig. Wenn das Gottes Weg ist, ist es richtig. Aber man muss sich vorher im Klaren sein, was man da noch vorhat. Es ist ja schon so, wenn man aus einem ähnlichen Hintergrund kommt, ist es schwierig, bis man aufeinander eingespielt ist. Ja? Und das geht eigentlich das ganze Leben weiter. Und man muss bereit sein, zurückzustehen und so weiter. Und wenn man das nicht ist, ist es auch besser, wenn man nicht heiratet. Wenn man das nicht kann. Man muss nachgeben, man muss sich einfügen können, man muss sich abschleifen lassen. Oder, wie jemand das sonst sagen würde, der würde sagen, man muss sich aufpolieren lassen. Also, Vers 19, der Herr Gott nun hatte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels gebildet. Ich habe hier die grammatikalische Erzählform mit Vorzeitigkeit übersetzt. Weil an verschiedenen Stellen in der Bibel muss man das. Und hier ist es wichtig, denn die liberalen Theologen sagen, seht ihr, es ist ein anderer Schöpfungsbericht. Zuerst wird der Mensch geschaffen und dann die Tiere. Nein, das muss man einfach vorzeitig übersetzen. Aber das ist sowieso ein Problem. Die liberalen Theologen, was die heute für ein Hebräischstudium machen, das ist katastrophal. Wenn man denkt, im 19. Jahrhundert, wenn jemand Theologie studierte, der war nachher ein geschulter Hebräist. Und heute, die können doch nicht Hebräisch. Die meisten können nicht Hebräisch. Im Schnellgang wird das gemacht. Also, da muss man den Liberalen halt sagen, ja, eben ein bisschen mehr Grammatik hätte schon geholfen. Der Herr Gott nun hatte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels gebildet. Und so brachte er sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie immer der Mensch eine lebende Seele nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Für Adam fand er jedoch keine Hilfe ihm entsprechend. Übrigens, man muss nicht denken, dass alles am sechsten Tag stattgefunden hat, diese Namensgebung. Aber Gott brachte die Tiere am sechsten Tag nach der Erschaffung Adams zu ihm und er musste gar mit Arbeiten beginnen. Also er begann nicht mit Ferien, ja? Ist ja bei uns auch meistens so, wenn man eine neue Stelle antritt, dann hat man nicht zuerst Ferien. Also er muss Namen geben, aber das war ein Prozess, der eben weitergehen konnte, ja? Weitergehen sollte. Aber es geht darum, für Adam fand er jedoch keine Hilfe ihm entsprechend. Kenegdo. Also Menschen können ein Verhältnis haben zu Tieren. Das hängt damit zusammen, dass Tiere eben seelisches Leben haben, also Säugetiere und so. Und darum können sie einen Bezug haben zu Menschen. Dieses seelische Leben erlaubt dies. Genauso wie Gott dem Menschen einen Geist gegeben hat und aufgrund des Geistes kann er eine Beziehung mit Gott haben. Der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Aber es ist nicht so, dass diese Gemeinschaft, diese Beziehung zu den Tieren ein Ersatz sein könnte für menschliche Gemeinschaft. Ganz wichtig. Also das ist nicht, das kann manchmal ein kleiner Ersatz sein, aber das ist nicht das Eigentliche. Also ein Hund kann wirklich viel leisten, aber eben das kann er nicht ausfüllen. Das wird damit gesagt. Und ich habe gerade gelesen von Glenn Good. Das war ja einer der größten Pianisten im 20. Jahrhundert. Berühmt sind ja seine Goldberg-Variationen-Einspielung. Also das ist sagenhaft, wie der das gespielt hat. Wie kein Mensch das je gespielt hat. Und er hat eine sehr starke Beziehung zu Tieren und hatte aber sehr Probleme in Bezug zu Menschen. Aber da war etwas nicht gut. Also das kann man in seiner ganzen Lebensgeschichte, der war von Anfang an, war ein Problem. Er hätte Hilfe gebraucht. Ja gut, eben einfach um zu zeigen, dass für den Menschen fand er keine Hilfe ihm entsprechend. 21, und der Herr Gott ließ einen Tiefschlaf auf Adam fallen und so schlief er ein. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und der Herr Gott baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und da brachte er sie zu den Menschen. Das habe ich letztes Mal schon erklärt, darum kann ich jetzt schnell darüber hinweggehen. Aber was ich doch wiederholen sollte, ist, Gott hat einen Knochen genommen, ganz in der Herzgegend, um zu zeigen, Mann und Frau sollen eine Beziehung des Herzens sein. Eben nicht ein Fußknöchel, die Frau soll keine Sklavin sein, nicht ein Schädelknochenstück, die Frau soll nicht über den Mann herrschen, sondern es soll eben eine Beziehung der Liebe des Herzens sein. Darum hat Gott das so gemacht. Und übrigens, nach der Operation fehlte Adam etwas, nicht Eva. Also er musste auf die Suche gehen nach dem Verlorenen. Denn Gott hat ja die Stelle nicht wieder mit einem Knochen zugemacht, sondern nur mit Fleisch. Und schon die Rabbiner haben erklärt, das erklärt uns, dass der Mann die Frau suchen soll, nicht umgekehrt. Und der Mensch sieht die Frau ihm entsprechend von Gott gegeben als Ehefrau. Da sprach der Mensch. Und nun kommt ein Gedicht. Diesmal ist es Knochen von meinen Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll man Männin nennen, denn von dem Manne genommen ist diese. Das ist auf Hebräisch ein Gedicht und er gibt also seiner Frau den Namen Isha, Männin, weil das tönt wie Mann, Ish. Also Isha ist das normale Wort für Frau in der Bibel. Aber weil es so ähnlich klingt wie Mann, wie das Weibliche, habe ich das hier übersetzt mit Männin, von dem Manne genommen. Und Mose erklärt dann, darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden zu einem Fleisch werden. Also Mose leitet den Grundsatz ab, weil Adam und Eva eben ein Fleisch waren, so hat Gott sie geschaffen, so ist es Gottes Wille, dass Mann und Frau in der Ehe ein Fleisch werden. Aber die Reihenfolge, Vater und Mutter verlassen. Das kommt zuerst. Und dann das Anhangen oder wörtlich der Wack ankleben, eine Herzensbeziehung, es braucht die Beziehungsfähigkeit und dann kommt erst ein Fleisch werden. Ja, wir sind mit der Zeit durch. Ich muss hier stoppen. Es hätte noch ganz viel Interessantes. Aber das kann man für sich noch durchschauen zur tieferen Bedeutung von 1. Mose 2. Und die Hinweise von Adam und Eva als bildlicher Hinweis auf Christus und seine Gemeinde. Nämlich durch die Öffnung der Seite Adams entstand Eva. Und durch die Öffnung der Seite von Jesus Christus, Johannes 19, 34, ein Soldat stach mit dem Speer in die Seite des Herrn und Blut kam heraus, so entstand die Gemeinde. Wunderbar. Also hier haben wir das Paradies auf Erden, ein Abbild des himmlischen Paradieses und wir haben hier einen Hinweis auf Christus und die Gemeinde von Anfang an. Und Epheser 5, Vers 30 bis 32 bezieht sich direkt auf 1. Mose 2 und erklärt, dass hier das Geheimnis verborgen ist, Christus, der Mann, die Gemeinde, seine geliebte Frau. Und den letzten Abschnitt kann man zu Hause noch durchstudieren. Ich habe gezeigt, dass das Paradies eigentlich ein Tempelbezirk darstellt. Wie der Tempel eben abgetrennt war, so war der Garten abgetrennt. Der Eingang zum Paradies war im Osten und so war schon in der Stiftshütte der Eingang von Osten her. Es war auf einer Berglage und der Tempel sollte immer auf einem Berg sein, dem Tempelberg. Dann kommt ein Strom aus Eden und so wird im Hesekiel-Tempel, Hesekiel 47, einmal eine Quelle und ein Strom aus dem Tempel entspringen. Dann hat es im Paradies diese Bäume und Blumen und schon im Salomo-Tempel, ich habe hier all die Stellen angegeben und auch in Hesekiel 40 und 41 werden im Tempel aufbrechende Blumen und Palmen dargestellt. Dann war im Garten Eden Gottes Gegenwart ganz speziell. 1. Mose 3, 8 sagt, wie Gott im Garten wandelte. Und so haben wir im Tempelbezirk die Gegenwart Gottes. Dann haben wir die Cherubim, diese Thronwächterengel, die den Baum des Lebens bewachen. 1. Mose 3, 24. Und diese Cherubim findet man in der Bibel erst wieder in 2. Mose 25 im Allerheiligsten der Stiftshütte. Und nach dem Sündenfall wurde der Zugang, der Ostzugang versperrt zum Paradies und im Tempel war der nach Osten gerichtete Eingang zum Allerheiligsten durch den Scheidevorhang getrennt mit Cherubim-Engeln darauf. Wie der Tempel, so war auch der Garten Eden ein Ort der Sühnung und der Stellvertretung. Das allererste Opfer für Sünde wurde im Garten Eden geschlachtet, um die Blöße des sich vor Gott schämenden Menschen zu bedecken. 1. Mose 3, 21. Und das Paradies war ein Ort der Heiligkeit, so wie der Tempel. Und interessant, die Arbeit Adams wird umschrieben mit bebauen und bewahren. Avat und Shamar. Und später sind genau diese Ausdrücke Avat und Shamar werden gebraucht für den Gottesdienst. Avat heißt bebauen und auch Gottesdienst üben. Und Shamar heißt beobachten, einhalten, und das wird gebraucht an vielen Stellen, 4. Mose 3 und so weiter, für das Einhalten der Gebote im Zusammenhang mit dem Gottesdienst. Also wirklich das Paradies, ein Abbild des himmlischen Heiligtums, des himmlischen Paradieses. Ja, jetzt müssen wir schließen.